Das ist eine ganz, ganz besondere Botschaft. Und das war jetzt einfach ein Riesenvorrecht, dass wir die Missionare heute gehört haben. Also wir sind echt stolz auf euch, dass ihr das macht. Das ist der Hammer. Das ist richtig stark. Und mein Kernbibelvers ist heute Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und das ist die gute Botschaft in einem Satz zusammengefasst. Das ist der Klassiker der Bibel. Die Stelle sollte jeder von euch eigentlich fast auswendig können. Und wir haben uns so ein bisschen an die Botschaft gewöhnt, aber eigentlich ist es was ganz Besonderes. Und das werde ich euch nachher ein bisschen aufzeigen anhand der verschiedenen Religionen, die wir so haben. Und ich werde euch auch ein paar evangelistische Ansatzpunkte nennen, wie man vielleicht auch mit anderen Religionen ins Gespräch kommen könnte. Ja, was ich euch noch vorher einschieben möchte, das ist so ein Gedanke, den ich über die Jahre entwickelt habe und irgendwo gesehen habe in der Bibel. Und ich fand das sehr tröstlich. Vielleicht könnt ihr mir folgen. Und zwar denke ich jetzt Buddhisten und Hinduisten und es gibt x Religionen in der Welt. Ich persönlich glaube nicht, dass alle verloren sind, wenn sie die Botschaft nicht gehört haben. Und ich will euch mal zeigen, warum. Weil das Problem ist, über viele Jahrhunderte wurde nicht missioniert. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Das ist irgendwann verloren gegangen. Ich weiß nicht wann, 5., 6. Jahrhundert oder später. Es gab schon Missionare, aber es ist nicht viel missioniert worden. Und es ist irgendwann ganz in Vergessenheit geraten. Und erst, ich weiß nicht, 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert haben die das komplett neu entdeckt, dass Mission also ein ganz entscheidender Auftrag auch ist, den wir hier haben in der Welt. Aber es wurde jahrhundertelang einfach, ja, ich weiß nicht, irgendwie ist es in Vergessenheit geraten. Und Johannes, und das finde ich sehr tröstlich, ja, Johannes 1, 29 sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er hat die Sünde der Welt getragen, ja. Der Welt, das bedeutet in der Bibel, ja, das sind von den Sündern, ja, von den Leuten, die Gott auch nicht kennen. Er hat es erstmal hinweggenommen. Und es gibt noch einen interessanten Vers. Ich lese euch mal den Kontext vor von Johannes 3, 16, den Vers 18. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt werden. Wer aber nicht an ihn glaubt, über den ist das Urteil damit schon gesprochen. Denn er weigert sich, Gottes einzigen Sohn zu vertrauen. Das heißt, wenn du dich weigerst, Gottes Sohn zu vertrauen, du hast die Botschaft gehört, dann bist du verloren. Aber der Umkehrschluss ist, wo Menschen das Evangelium auch jahrhundertelang nicht gehört haben, dass ich glaube, wir einen gerechten Gott haben, dass wahrscheinlich mehr Menschen gerettet sind, wie wir denken. Und dennoch ist es unser Auftrag, die Botschaft hinauszutragen, damit die Menschen hören können, damit sie vertrauen können, damit sie gerettet sein können. Und ich möchte euch das ein bisschen aufzählen, ja, warum diese Botschaft so einzigartig und auch wichtig ist. Aber ganz kurz würde ich am Anfang mal einschieben, Vers 17. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Und das ist was ganz besonders Schönes. Gibt es da ein Problem? Du machst mal, wie du denkst. Ja, ich hoffe, ihr hört mich noch. Okay, sehr gut. Danke, Stefan. Genau, wo war ich? Vers 17. Genau, er hat Jesus gesandt, um die Menschheit zu retten, nicht um sie zu verurteilen. Und das finde ich so einen schönen Vers. Jesus ist nicht gekommen, um unsere Sünde ans Licht zu tragen, was wir alles falsch gemacht haben. Manche denken, Gott ist im Himmel mit verschränkten Armen, ja. Und er guckt nur, boah, wo macht er was falsch, ja. Wo entspricht er nicht meinen Gesetzen? Nein, er hat extra Jesus gesandt, damit unsere Schuld bedeckt wird mit seinem Blut. Oder manche denken, Gott ist wie ein Polizist, ja? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Auto fahrt und ihr seid so unterwegs und da steht plötzlich eine Polizei, ja? Vielleicht ist mein Samuel da drin und guckt mal und stellt einen Laser auf, wie viel du gerade da fährst, ne? Und was macht man? Man guckt sofort auf den Tacho, oder? Also ich mache das zumindest. Ich bin erstmal erschrocken. Ich zuck zusammen und guck, ob alles passt. Und wisst ihr was? So ist Gott nämlich nicht. Er stellt nicht unsere Sünde nach oben, sondern er möchte sie bedecken. Er ist gekommen, um unsere Schuld komplett zu vergeben. Auch manche Dinge, die wir auch unbewusst machen. Natürlich müssen wir Buße tun. Es ist kein Freifahrtschein zu machen, was wir wollen. Aber wir sind Menschen, wir machen Fehler. Und wir haben einen Gott, der uns total annimmt mit unseren Fehlern. Und das ist echt der Hammer. Wisst ihr, ich habe euch so eine schöne Leiter da mitgebracht. Seht ihr die? Ja, das ist eine echte Höhlenleiter, genau. Und da war ich auch schon öfter in der Höhle mit den Pfadfindern. Und wisst ihr was? Da oben, könnte man sich jetzt vorstellen, ist der Himmel und da unten sind wir. Und in vielen Religionen meinen die Menschen, man muss mühsam da hochkrapseln, um zu Gott zu kommen. Aber wisst ihr, was Jesus gemacht hat? Er ist von oben herabgekommen für uns. Er hat für unsere Schuld bezahlt, weil er gemerkt hat, es ist viel zu schwer für uns, diese Leiter hochzukrabbeln. Und das ist der Unterschied zu den vielen Religionen, die es gibt. In den Religionen hast du immer das, in den meisten Religionen, es gibt ein paar Ausnahmen, ja, aber in den meisten Religionen musst du verschiedene Dinge tun, um diese Leiter eben einfach hochzuklettern. Du musst zum Beispiel gute Taten tun. Ja, um Gott zu gefallen. Häng das mal dahin. Es gibt verschiedene Sachen. Oder du musst meditieren. Im Buddhismus ist Meditation sehr wichtig, um erlöst zu werden. Ohne Meditation geht das überhaupt gar nicht. Ach, irgendwie hänge ich das immer falsch aus. Muss so. Ich möchte euch ein bisschen was erzählen über Hinduismus, Buddhismus und möchte euch ein bisschen zeigen, wie die Religionen da so ticken. Im Buddhismus ist zum Beispiel so und auch im Hinduismus, es geht darum, gutes Karma zu sammeln. Karma bedeutet, das kann negativ sein, das kann Sünde sein, so könnte man das mal grob vergleichen, ja, schlechte Taten. Karma können aber auch gute Taten sein, ja. Das heißt, wenn du Gutes tust, sammelst du positives Karma. Und das schlechte Karma, das kriegst du nicht so einfach vergeben. Du kannst das schlechte Karma ausgleichen, indem du gute Taten tust. Und wenn du mehr gute Taten tust, dann kommst du eine Stufe höher in deiner Erlösung. Die Menschen wollen erlöst werden vom immer wieder geboren werden. Weil Leben bedeutet für einen Buddhisten Leiden. Und deswegen wollen die Erlösung erlangen. Und das geschieht durch stundenlange Meditation, nennt sich zum Beispiel Zatzen, beim Zehen, die schauen die Wand an, haben da eine Kerze und meditieren stundenlang. Ich meine, da setzt man wahrscheinlich auch unsichtbare Mächte frei, wenn man das macht. Das ist nicht ganz einfach. Aber ich sage, es ist nicht alles schlecht, was der Buddhismus macht. Es gibt auch viele gute Sachen. Sie haben die 10 Gebote, wie wir das haben, ja. Aber sie sind immer gezwungen, gute Taten auch tun zu müssen, um erlöst zu werden. Also sie werden nicht einfach so erlöst. Und ich weiß nicht, ob ihr den Campius kennt. Das ist jemand, der auch studiert hat in Korntal. Und der war Buddhist. Und er hat wirklich versucht, durch 6000 Niederwerfungen dieses schlechte Karma loszukriegen. Er hat sich immer wieder niedergeworfen, weil er gewusst hat, er hat so viel auch Sünde in seinem Leben, so viel schlechtes Karma. Und er hat versucht, durch 1000 reinigende Buddhas dieses schlechte Karma loszubekommen, damit er auf eine höhere Stufe wiedergeboren wird. Erlöst werden nur wenige. Es braucht viele, viele Leben, um erlöst zu werden im Buddhismus. Das ist also ein langer, mühsamer Weg zum Teil. Und wie schön ist es zu wissen, weil wisst ihr, das Problem im Buddhismus, es gibt keinen Gott, der vergeben kann. Das gibt es nicht. Ja, sondern es hat mit dem Karma-Gesetz zu tun. Und das Karma-Gesetz, das ist ein bisschen, sage ich mal, nicht gerade barmherzig. Karma-Gesetz sagt einfach, jede Tat, die du tust, hat eine Auswirkung. Die Guten haben eine gute Auswirkung, die Negativen haben immer auch eine negative Auswirkung. Und deswegen ist auch gerade bei Hinduisten so, wenn die reiche Leute sehen, dann denken die, ja, die haben super Karma gehabt. Wenn sie arme Leute sehen, werden die gleich in so eine negative Schiene gepackt. Und wie schön ist dieser Vers in Jesaja 1, Vers 18. Wenn eure Sünden auch blutrot sind, sollen sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot sind wie Scharlach, sollen sie doch wie Wolle werden. Ist das nicht wunderbar? Und wie viel mehr das Kreuz Christi bewirkt hat, uns unsere Schuld zu vergeben. Das ist echt ein Vorrecht im Christentum. Das haben die Religionen in der Regel nicht. Es gibt im Buddhismus eine Ausnahme. Ich möchte es deswegen nennen, weil das viele Buddhisten auch im Mahayana-Buddhismus sind. Und die haben erkannt, der Mensch kann sich nicht selbst erlösen. Das ist unmöglich. Und die haben erkannt, man kann zum Beispiel zu Buddha Amida kommen und kann Buddha Amida um Vergebung bitten. Und man kann Reue machen, ja, und man kann ihn anrufen und man wird erlöst in einem Leben. Und dann kommt der Buddhist ins Paradies. Und jetzt könntest du dir vorstellen, ja wunderbar, das ist ja wie im Christentum, ja. Man sagt auch, es ist der Glaubensbuddhismus. Aber wisst ihr, was das Resultat ist? Sie bleiben nur einen kurzen Moment im Paradies und dann geht's ins Nirvana. Das heißt, die ganze Persönlichkeit löst sich auf im Nirvana. Das Nirvana ist das große Nichts. Wie schön ist es doch zu wissen, dass wir einen Gott haben, der uns als Persönlichkeit annimmt und unsere Persönlichkeit auch fördert, ja, indem du deine Gaben, Talenten wandelst, und auch im Himmel wird es so sein, dass deine Persönlichkeit noch mehr aufblüht. Im Buddhismus löst du dich letztendlich auf. Eigentlich ist es eine traurige Nachricht, ja, das Endziel des Nirvana, dass du dich als Persönlichkeit auflöst. Wie schön ist es, dass Gott eine Beziehung zu uns sucht. Was für ein Vorrecht, so einen Gott zu haben. Und dann merkt ihr, dass diese Botschaft, die wir haben, das ist eine einzigartige Botschaft. Die findest du in den Religionen nicht. Das hebt sich ab von allen Religionen. Ich habe das ein bisschen studiert und habe das da gesehen. Jetzt kommen wir zum Islam. Der Islam, der hat im Prinzip, da gibt es auch verschiedene Richtungen im Islam. Ich mache jetzt nur mal das Grundsätzliche vom Islam, weil das wird viel zu lang dauern. Ich will jetzt auch nicht mehr zu lange reden, aber ein bisschen was möchte ich euch noch mitgeben. Der Islam hat die 5 Säulen, ja, das ist das Bekenntnis zu Allah und Mohammed. Es ist wichtig, im Islam zu fasten, Almosen zu geben, zu pilgern. Und ich hänge euch das jetzt auch nochmal auf, dass ihr das seht. Also Gebet, ganz wichtig, da werde ich gleich auch mal drauf eingehen im Islam. Dann haben wir die Almosen. Da geben die ungefähr 2,5% vom Einkommen. Die Wallfahrt, das ist das Einzige, die musst du nicht unbedingt machen, wenn du nicht gesund bist und wenn du nicht genug Geld hast. Ansonsten ist die Wallfahrt verpflichtend. Und auch das Fasten, wenn du gesund bist. Die Sache ist, diese 5 Säulen im Islam, die werden später mal, das kann man sich so vorstellen, in eine Waagschale geworfen. Und dann ist die Frage, hast du von diesen Sachen die Sachen eingehalten, ja, diese 5 Säulen, hast du genug gebetet? Und je nachdem, was überwiegt, darfst du ins Paradies oder du musst eine Zeit lang in die Hölle, es ist befristet für Gläubige. Also es bleibt bei den Moslems immer eine gewisse Unsicherheit, bin ich wirklich errettet? Und dann gibt es da das Gebet, ja. Das ist ganz, ganz wichtig für die Muslime. Muslime beten 5-mal am Tag. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, es ist ein rituelles Gebet. Es ist kein Gebet, wie wir das kennen, sondern freies. Die dürfen auch frei beten, aber die müssen vorher ein rituelles Gebet gesprochen haben. Und in der Regel ist es so, das muss auf Arabisch erfolgen. Die wissen oft nicht, was sie beten. Ja, das sind auswendig gelernte Gebete, die müssen gesprochen werden. Und viele hier im Westen auch, die wissen nicht unbedingt, was sie beten. Vielleicht auch in eurem Missionsland nicht, ich weiß es nicht. Du sagst auch, die kennen ihre Gebete nicht unbedingt. Und das muss eingehalten werden. Und wenn du das absichtlich nicht einhältst, ja, weil du keine Lust hast oder sowas, das geht nicht im Islam. Ja, das sind unverzeihliche Sünden, die dann auch nicht vergeben werden. So steht es in den Hadithen. Also im Islam ist so, die haben ihren Koran und die haben Hadithe. Und Hadithe, das kann man sich vielleicht ein bisschen damit vergleichen, auslegende Literatur. Es ist aber mehr, weil die richten ihr Leben auch nach der Hadithe aus. Die Hadithe sagt dir praktisch, so und so muss das Leben als Muslim funktionieren. So ist die Praxis, ja, die Lebenspraxis. Da gibt es natürlich verschiedene Hadithe. Es kann auch sein, verschiedene Regionen haben verschiedene andere Hadithe. Man muss die Moslems im Prinzip kennenlernen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Deswegen ist es super, Freundschaft mit Moslems anzufangen. Das ist natürlich ein super Ansatz. Es ist auch so, wenn die beten, ja, die erwarten nicht unbedingt eine Antwort von Allah. Sondern Allah antwortet nicht unbedingt. Allah lässt sich nicht unbedingt auf die Ebene der Menschen ein. Allah ist über der Menschheit. Es ist ganz anders wie im Christentum. Und wisst ihr, man könnte zum Beispiel evangelistisch, das wäre jetzt so eine Möglichkeit, mit Muslimen ins Gespräch kommen, wenn man so ein bisschen freundschaftliche Beziehungen hat, kann man einfach mal so einen Moslem fragen, erlebst du Gottes Gegenwart, wenn du betest? Oder hat Gott dir schon mal eine Antwort gegeben? Kann man einfach mal interessiert fragen, ja? Und wisst dann, so könnte man mit so einem Moslem ins Gespräch kommen. Und es kann dann gut sein, die fragen zurück, ja, hast du denn schon mal was erlebt mit meinem Gott? Vielleicht erzählen sie, ich habe jetzt eher weniger erlebt. Und dann kannst du ein Zeugnis geben. Dann kannst du erzählen, wie Gott dir vielleicht schon mal geantwortet hat oder wie du Gottes Gegenwart gespürt hast, wie du eine Gebetserhörung hattest. Und das sind so Möglichkeiten, mit Muslimen ins Gespräch zu kommen. Allah und seine, jetzt kommen wir zum neuen Punkt, Allah und seine Liebe zu seinen Nachfolgern. Bei Allah ist es so, Allah liebt den, der gehorsam ist, ja, so steht's im Koran. Allah liebt zum Beispiel die Spender, Allah liebt zum Beispiel die, die geduldig vertrauen, die liebt Allah. Da wäre ich schon durch, ja, weil ich bin nicht immer so geduldig, ja, das ist mein Lernpunkt. Allah liebt die, die viele muslimische Nachkommen zeugen. Allah liebt auch die, die in den Krieg ziehen. Da sieht man übrigens, dass der Koran nicht nur friedlich ist. Der Koran hat immer zwei Seiten. Einmal eine friedliche Seite von Mohammed und einmal eine kriegerische. Von dem her kommt auch dieser Extremismus, ja, wenn die Leute das dann eben wortwörtlich da nehmen. Aber was ich euch sagen will, ja, Allah ist nicht unbedingt ein Gott, wo du dir der Liebe total gewiss sein kannst. Ganz anders im Christentum, ja. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigsten Sohn sandte, ja. Die Liebe von Gott im Christentum, die ist bedingungslos und das ist echt was Besonderes. Wir können uns sicher sein, dass Gott uns liebt. Und selbst wenn du gerade den größten Blödsinn gemacht hast, dich von Gott abgewendet hast vielleicht sogar, die Liebe von Gott kannst du dir immer gewiss sein. Und das ist was ganz Besonderes, dass Gott uns liebt. Und das ist nicht bei Allah. Bei Allah musst du Bedingungen erfüllen. Ja, da kannst du hier die Liste wieder anschauen. Wenn du das richtig machst und intensiv machst, bist du von Allah geliebt. Und von dem her kann man Muslime fragen, ob sie sich geliebt fühlen von Allah. Und man kann ihnen mal zeigen, ja, Allah ist übrigens nur ein Wort für Gott. Du kannst also auch bei dem Wort Allah bleiben. Das ist so ein bisschen kontextualisiert dann, dass die da leichter vielleicht reinkommen, da auch das zu verstehen, wer Allah ist. Allah ist natürlich in der Bibel anders bezeugt. Und man kann dann Bibelstellen aufzeigen, dass Gott eben alle Menschen liebt, bedingungslos. Das ist einfach was Besonderes. Oder das ewige Leben im Islam. Das ist auch spannend. Es gibt eine traditionelle Vorstellung im Islam, dass es eine schmale Brücke über die Hölle hinüber gibt ins Paradies hinein. Das ist traditioneller Islam. Und diese Brücke ist schmal und die, die eben, ja, eben einfach Falsches getan haben, Böses getan haben, die fallen von dieser Brücke runter in die Hölle und sind eine gewisse Zeit in der Hölle. Und ich hab mal ein bisschen so die Schulhadith studiert, ja, die hier in unseren Schulen aktuell ist. Und da steht, ist ganz interessant, da steht drin, 7 Gruppen von Menschen genießen einfach, dass sie in den Himmel später mal kommen. Es sind gläubige Jugendliche, die schon in der Jugend regelmäßig zu Gott gebetet haben. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, 5-mal täglich zu Gott beten, ist schwierig in der Ganztagsschule, ja. Das ist nicht ganz einfach, ja, da dann ein gutes Gewissen vor Gott zu haben, weil das passt eigentlich nicht in unsere Zeit hinein, zumindest wenn die hier an unseren Schulen sind. Dann gläubige Menschen, deren Herz ständig mit der Gemeinde verbunden ist. Gläubige Menschen, die keusch sind, Menschen, die so viel und tief an Gott denken, dass ihnen die Tränen in den Augen stürzen. Wisst ihr, da können den auch den Schülern schon teilweise Zweifel kommen, ja. Hab ich wirklich genug Hingabe an Allah, dass ich wirklich errettet bin. Und da passt ganz toll, wenn ihr einen evangelistischen Einstieg haben wollt. Matthäus 7, Vers 14. Der spricht nämlich von der engen Pforte und schmalen Weg. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Und hier könnte man, ich glaube, dieses Bild kennt ihr alle, ja, von dieser Kluft. Auf der einen Seite steht der Mensch, auf der anderen Seite steht Gott und dazwischen ist eine große Kluft. Und bei den Muslimen gehst du über eine schmale Gratwanderung, wenn du das hier alles eingehalten hast, richtig? Aber im Christentum kann man das Kreuz über diese Kluft legen und dann kann man zu Gott ins Paradies später mal kommen oder auch mit Gott in Kontakt kommen und ihm nahe sein. Und das ist auch ein starkes Bild, ja, was man ihnen aufzeichnen kann. Dann Vergebung im Islam. Ja, Gott ist barmherzig, Allah ist barmherzig im Islam. Wenn du Reue zeigst, dann vergibt dir Gott. Aber auch da, ich habe da extra nochmal nachgelesen im Koran, ist Allah, sage ich mal, es ist nicht ganz gewiss, er ist souverän in dem, wem er vergibt und wem er vielleicht auch nicht vergibt. Also es gibt Stellen im Koran, die keine hundertprozentige Vergebung verheißen. Und so haben die irgendwo nie so eine richtige Heilsgewissheit. In der Schulbuch-Hadith steht zum Beispiel, wenn du 5-mal täglich das Ritualgebet sprichst, dann kannst du deine Sünden besser vergeben bekommen. Das heißt, seht ihr, man muss wieder etwas tun, ja, um Vergebung zu erreichen. Und wenn man evangelistisch mit den Leuten ins Gespräch kommen will, könnte man zum Beispiel auch dieses Sündending ansprechen, ob sie glauben, dass ihnen ihre schlechten Taten vergeben worden sind. Da kann man zum Beispiel Johannes 8, 1 bis 11 anführen, das ist die Ehebrecherin. Die Ehebrecherin sollte gesteinigt werden. Aber Jesus hat gesagt, wer keine Schuld hat, werfe den ersten Stein. Und niemand hat einen Stein geworfen, weil jeder Schuld hat. Und Jesus hat sie entlassen mit all ihrer Schuld. Ein letzter Punkt noch. Die göttlichen Namen im Islam. Es gibt 99 Namen im Islam. Manchmal haben sie auch nur 33 und haben so eine Kette, wo sie die einzeln abbeten. Zum Beispiel Allah, einzig Wahre, Allah, der Barmherzige, Allah, der König, der Weise. Aber wisst ihr, was fehlt? Es fehlt der Name Vater. Muslime haben Gott nicht als Vater. Allah hat keine Söhne und Töchter. Ich lese euch mal eine Stelle aus dem Neuen Testament vor. 1. Johannes 3, 1a. Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich. Wie schön ist es zu wissen, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist so ein Vorrecht, das haben die Religionen nicht. Ein Vater, ein Gottvater. Das ist echt der Hammer. Und wisst ihr, und letztendlich ist es so, dass das Evangelium die ganze Sache hier mit den Religionen auf den Kopf stellt. In Religion musst du mühsam da hochklettern, dass du zu Gott kommst. Im Evangelium ist es umgekehrt. Gott kommt herunter zu uns. Er hat gewusst, dass wir das nicht alles perfekt einhalten können. Deswegen ist er herabgestiegen und ans Kreuz gegangen. Und was ist das für eine schöne Botschaft? Und das verändert irgendwo alles, die ganze Sichtweise. Ja, wir sind total geborgen in Gott, nicht in unseren Werken oder in unserem Tun. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Glaube heißt also nicht einfach nur zustimmen, dass es Jesus existiert, sondern ihm zu vertrauen, dass er uns alle Schuld vergeben hat, dass er bei uns ist, dass er mit uns ist, dass wir seine Kinder sein dürfen. Was für ein Vorrecht. Im Islam betet man, um angenommen zu werden. Der Christ betet, weil er schon angenommen ist. Ja, wir beten auch, wir müssen auch beten, ja, aber wir beten freiwillig. Wir haben nicht diese Verpflichtung, 5-mal am Tag zu beten, sondern wir beten geführt vom Heiligen Geist. Ist eine ganz andere Sache. Und wir erwarten Gebetserhörung, wir erwarten sein Reden. Das kann man nicht vergleichen. Ein Buddhist muss meditieren, um erlöst zu werden. Jesus ist gekommen, um uns zu erlösen. Und von daher können wir gute Taten tun, weil wir erlöst sind, weil wir seine Kraft haben, weil er in uns lebt. Deshalb tun wir gute Taten. Es ist umgekehrt, seht ihr? Wir tun Gutes, aber nicht, um uns den Himmel zu verdienen, sondern aus Dankbarkeit, weil der Himmel uns geschenkt ist. Das ist doch was Starkes. Und darum gehen die Missionare raus bis an die Enden der Welt. Darum machen wir Lichterfest und darum machen wir Frauenfrühstück. Und darum kannst du auch mit deinen Nachbarn mal reden oder mit den Muslimen eine freundschaftliche Beziehung anfangen, weil wir haben so viel zu geben. Ja, und ich möchte einfach den Schlusssatz noch sagen, Gott liebt dich, er verurteilt dich nicht. Er ruft dich in seine Arme. Amen.